Heute am Mikrofon. Herr Erzbischof, was war Ihr erster Gedanke, als Sie erfahren haben, dass Sie nach Prag gehen werden und mit dem Erzbistum in der tschechischen Hauptstadt eine historisch sehr bedeutende, prestigeträchtige Diözese übernehmen werden?
Meine erste Gedanke waren, das soll nicht möglich sein, weil ich fühle mich selbst als normale Junge aus Prag. Aber ich war immer seit meiner Abitur in außer Prag, so das ist etwas überraschend für mich. Aber das ist meine persönliche und Personalfühlung, innere Fühlung. Aber ich weiß, dass man kann hören, dass über meinen Namen spricht. Und im Moment, in welchem der Heilige Vater hat mir durch nun apostolischen Nuntius gesagt, diese Ernennung, war ich überrascht, weil das kann Macht nicht über diese Stelle denken. Das ist etwas, was ist über mich, über alle Priester, welche theoretisch fähig Erzbischof von Prag zu sein.
Sie waren unlängst bei Papst Leo XIV. In Rom. Was hat er Ihnen mit auf den Weg gegeben?
Wir haben 3/4 Stunden gesprochen und wir haben viele Themas berühren. Bezüglich Erzbistum Prag, das war nichts Spezielles, aber er hat mir mehrmals gesagt, dass heute ist sehr wichtig, mehr hören als sprechen. Und das ist sein Rezept für die Synodalität auch. Hören zu hören und nicht eigene Gedanken zuerst aussprechen. Und das war sein Rezept auch für mich. Und wenn das beendete, diese Audienz, ich habe mich gedacht, dass ich habe gemacht, nämlich so, ich habe zu viel geredet und nicht genügend gehört. So, ich muss lernen.
Tschechien gilt als eines der säkularsten Länder in der Europäischen Union. Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2021 identifizierten sich nur noch 10,4% der Bevölkerung als römisch-katholisch. Wir haben gerade über Zuhören gesprochen, aber was möchten Sie den Menschen auch sagen?
Ja, so diese Statistiken sind gut, aber das ist nicht die ganze Realität. Ich weiß, dass die tschechische Bevölkerung, die tschechischen Leute denken und glauben an etwas über uns. Ja, sie haben eher Probleme oder Barrieren mit Institutionen, mit Religion, mit der Kirche, als mit dem Gott oder mit jemandem, was über uns oder wer über uns ist. Deshalb, man kann sprechen über die Hoffnung, über diese Qualitäten, welche wir brauchen in unserem alltäglichen Leben. Und was ist sehr wichtig, das ist eine Atmosphäre bilden ohne scharfe Ecken, man kann sagen, ohne Streiten zwischen Leuten, die Beziehungen neu bilden und so weiter. Und wir müssen das, was uns verbindet, suchen als was ist Unterschied zwischen uns. Über dieses Thema hat auch unser Staatspräsident im Neujahr Sprache gesprochen hat und ich bin dafür komplett. Wir müssen suchen, was gibt uns zusammen und das wird auch die erste Etappe meiner Tätigkeit, also die Leute zusammen geben.
Sie haben das Jahr 2026 zum Jahr der Versöhnung erklärt und erinnern damit an die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung in den Jahren 45 und 46. Mhm. Was hat für Sie den Anstoß gegeben, sich in diesem Jahr dem Thema Versöhnung zu widmen?
Ja, das war einmal, wir haben eine Sitzung von Priesterrat in unserer Diözese und wir haben gesprochen über die Aktualitäten, was berührt die Pfarreien und die Priester mit Brüdern. Und manche, viele, haben mir gesagt, dass diese Probleme oder ungelöste Situationen aus der Vertriebungszeit oder Nachkriegszeit sind sehr lebendig, auch heute in manchen Pfarreien. Wir haben über ein Versöhnungsjahr gedacht, weil im Anlass von 80 Jahren nach der Vertreibung im 1946. Und ich habe Angst gehabt, dass viele Leute, viele Gläubigen werden reagieren, so das ist also alte Geschichte schon, das ist eine Ausziehung der Toten aus dem Grab und so weiter und so weiter. Aber ich habe getroffen viele lebendige und positive Rückmeldungen oder Antworten und ich sehe, das ist sehr lebendige Sache, sich zu versöhnen. Das ist nicht nur Vergebung, aber Versöhnung. Das ist zweiseitig. Nicht nur ich vergebe und jemand mir vergibt, aber wir wollen eine Versöhnung bilden. Und das ist für mich und diese Aktivität ist über die Versöhnung als geistliche Aktivität. Und das ist Versöhnung zwischen mir und mir, das heißt innere Versöhnung, annehmen alle Limiten, alle Beschränkungen, welche sind in meinem Leben, dann zwischen uns, ja, Nachbarn im Dorf, in der Pfarrei, in Gesellschaft und so weiter und dann auch diese historische Versöhnung mit Leuten, welche haben in unseren Häusern gewohnt und in unserem Land gelebt. Und ich sehe, das ist sehr lebendig, lebendige Geschichte. Und oft die Leute erzählen mir die Geschichte, welche berühren ihre heutige Geschichte, ihre heutige Leben. Und davon weiß ich, das war eine Sache aus dem Heiligen Geist, man kann sagen.
Der Sudetendeutsche Tag wird dieses Jahr erstmals in Tschechien, genauer gesagt in Brünn, stattfinden.
Ja, warum nicht? Aber unser Versöhnungsjahr ist Aktivität anderer Art. Ich sage immer, das ist nicht eine Revisierung der Geschichte. Das ist Aufgabe für Historiker, bewertigen alle Sachen, was soll so und so sein und nicht sein. Das ist nicht auch eine politische Aktivität, aber das ist rein geistliche und geistige Aktivität. Das heißt, es geht um die geistige Versöhnung zwischen die Herzen, Seelen, Leuten als Personen. So, das ist sehr Nachbaraktivität, diese Sudetendeutschen Tag in Brünn. Und ich beschätze, dass in Brünn ist. Das ist etwas Neues und Gutes, ich finde, aber unsere Aktivität ist ein bisschen andere Art.
Wie stehen Sie zum sogenannten Synodalen Weg, dem gemeinsamen Reformprozess deutscher katholischer Bischöfe und Laien? Sehen Sie ihn als Chance oder als Risiko für die Einheit der Kirche?
Das ist immer beide. Wenn eine Chance gibt, das ist auch im selben Moment ist das ein bisschen Risiko. Das ist normal in unserem Leben. Ja, Sie oder Ihr Deutsche sind ausgegangen auf diesem synodalen Weg gehen. Ja, so machen Sie das für das Gut von Kirche und die Gesellschaft und wir werden sehen. Bei uns ist andere Atmosphäre. Wir müssen beginnen mit Zusammenhalten. Ja, mit Erkennen, dass wir als Kirche kennen, wir viele Sachen gemeinsam machen, nicht nur als einzelne Personen, sondern als Gemeinschaft, als Kirche. Und für mich persönlich Impuls ist diese Rom-Synode, diese Synode über Synodalität. Und mir gefällt sehr das Logo von dieser Synode, wo Bischof ist nicht am Anfang oder am Ende des Volkgottes, aber in der Mitte. Mhm. Und dort finde ich auch meinen Platz für bischöflichen Dienst. Werden in der Mitte und zusammen nicht nur arbeiten, aber zusammenleben.
Wir sind hier in Prag, der Wirkungsstätte von Jan Hus, dem bekannten Theologieprofessor und Reformator des frühen 15. Jahrhunderts. Was bedeutet Ökumene in der heutigen Zeit für Sie? Wie möchten Sie auf die protestantischen Kirchen zugehen, etwa die böhmischen Brüder und die Hussiten?
Mhm. Für mich persönlich, Ökumenismus bedeutet, dass ich habe viele, viele persönliche Freunde und ich bin überzeugt, das muss aus menschlicher Ebene wachsen, diese Religionsebene oder Konfessionsebene des Ökumenismus. Deshalb ich bin sehr froh, dass ich kann mit vielen ökumenischen Partnern das Leben teilen, man kann sagen. Und in Tag meiner Amtseinführung werden die Juden und die Ökumene für mich beten und mir Segen. So, das ist für mich Ökumene. Und Jan Hus ist ein Beispiel, wenn man über etwas spricht und wenn man gemeinsam für etwas betet, das ist nicht mehr das Problem. Jan Hus ist nicht mehr Problem für uns in ökumenischen Beziehungen. Und das war dank sogenannte Hus-Kommission, das war mein Vorgänger Kardinal Wilk, gemacht hat. Und jetzt ist unsere gemeinsame Geschichte Jan Hus. Und ich bin überzeugt, dass viele andere Probleme, geschichtliche, können wir diese Art machen und sie werden nicht mehr Problem bilden. Und das ist sehr nah zu dieser Versöhnung auch.
Missbrauch in der Kirche ist leider in einigen Ländern ein Thema, in Deutschland, aber auch in Tschechien. Welche Schritte planen Sie, um die Prävention und Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der Erzdiözese weiter zu stärken?
Bisher nicht so viel Dialog war. Das ist der erste Schritt, die Opfer zu hören. Und in Tag meines Ernennung habe ich gesagt, dass ich bin bereit zuzuhören. Und es funktioniert so. Jede Woche habe ich mindestens ein Treffen mit einem Opfer. Und das ist die erste wichtigste Schritte meiner Meinung nach. Und dann müssen wir mit dieser Pflege helfen, finanziell und andere Art auch. Und im selben Zeit sollen wir auch eine Präventionsmechanismen zu bilden. Dafür arbeiten wir jetzt und wir zusammenarbeiten mit verschiedenen Organisationen, welche sind sehr positiv tätig in diesem Bereich.
Die Opfer von Missbrauch in der Kirche fordern unter anderem die Einrichtung einer unabhängigen Expertenkommission. Mhm. Und Einsicht in die Kirchenarchive.
Mhm. Ja, ich habe über das mit einigen schon gesprochen. Wir sollen manche Aspekte, juristische und andere, studieren, welche Art es wäre möglich. Und eine Gruppe von Opfern hat mit dem Staatspräsident getroffen. Und er hat ihnen gesagt, dass er mit mir will über dieses Thema sprechen, so dass wir auch für mich mit dem Staatspräsident sprechen und vielleicht als gemeinsame Agenda das nehmen. Und wir werden, welche Richtung kann man praktisch diese Sache machen.
Was ist Ihre Vision für die Kirche der Zukunft? Welche Rolle soll sie in der Gesellschaft einnehmen? Kann sie unterstützen, tätig sein oder gar kritisieren?
Die Kirche ist eine Minderheit heute, die katholische Kirche in unserer Gesellschaft. So, wir sollen sein eher als Salz der Erde oder Licht der Welt sein, eine kreative Minderheit als eine politische Kraft oder sowas oder quasi politische Kraft. Und mit diesen kleinen Taten und kleinen Lebensschritten für unser Wohl und für Wohl der Gesellschaft etwas machen. Das ist meine Vision. Und wir müssen anfangen mit Restaurierung guter Beziehungen zwischen Menschen. Das ist auch mein Bischof-Wahlspruch, Pax Vobis, Friede sei mit euch. Und dann, wir sollen als Geber der Freude und Hoffnung sein. Das finde ich sehr wichtig.
Was kann die europäische Kirche, was kann die Kirche in anderen Ländern von der tschechischen Kirche lernen?
Vielleicht diese, das habe ich jetzt gesagt, dass wir nicht mehr eine Kulturkraft oder politische Kraftorganisation sind, aber wir sind eine und sollen eine kreative Minderheit sein. Und in diesem Bild der Kirche sehe ich die Zukunft auch für ganz Europa.
Freuen Sie sich schon auf die Einweihung der neuen Orgel im Veitsdom im Juni?
Oh, ja, natürlich, weil seit meiner Kindheit ich habe Orgel gespielt und fast jetzt vor unserem Gespräch war ich in der Kathedrale und das wird etwas Tolles, wirklich etwas, was wir in der ganzen Tschechischen Republik nicht haben. Ja, und die Orgel ist herrlich. Und das wird für mich eine Freude, diese Orgel zu hören und auch diese Orgel weihen zu können.
Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Erzbischof.
Danke auch.